Ergo Special Talk. Heute zum Thema Homologie. Herzlich willkommen zum Go Special Talk. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt und leite Go Special und begrüße euch zu diesem Go Special Talk. Letzten Monat war das Thema Homosexualität, Queersein, verbunden mit der Kirche, in diesem Fall der katholischen Kirche, wieder einmal in allen Schlagzeilen. Es haben sich nämlich 125 katholische Christen, die unter anderem als Priester, Gemeindereferenten, Religionslehrer für die katholische Kirche arbeiten, als Schwule, als Lesben und Queere geoutet. Sie wagten diesen Schritt und forderten öffentlich ein Ende der Diskriminierung, obwohl sie dadurch ihren Job aufs Spiel setzen. Dieses Outing hat hohe Wellen geschlagen, denn in manchen Kirchen ist das Thema Queersein, schwul und lesbisch sein ein heißes Eisen. Manchmal höre ich, ja, die Kirche, aber in der Gesellschaft ist das Thema doch längst durch. Tatsächlich? Untersuchungen zeigen, dass der Hass, die Ablehnung gegenüber queeren Menschen zunimmt. Und letztes Jahr haben sich ja 185 Schauspieler geoutet. Hashtag Act Out. Darunter Ulrich Mattes und Ulrike Volkerts, die kritisiert hatten, dass sich viele nicht offen zu ihrem Queersein bekennen können, ohne berufliche Nachteile befürchten zu müssen. Timo Becker, der ein guter Freund und heute mein Gast ist, geht seit vielen Jahren als Malte Anders in Schulen und unterrichtet dort das Fach Homologie. Er gibt dort einen humorvollen Einblick in das Thema Homosexualität und die Normalität des Andersseins. Er benennt das Thema Ausgrenzung, Diskriminierung sowie Mobbing und möchte Verständnis und Toleranz wecken. Gleichzeitig arbeitet Timo auch in der evangelischen Kirche, ist auch in der katholischen Kirche unterwegs und wir wollen heute über Homosexualität, Queersein, Diskriminierung ins Gespräch kommen. In Schulen, in unserer Gesellschaft, aber auch in den Kirchen. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Lieber Timo, schön, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich war heute schon in der Schule und habe tatsächlich heute schon über das Thema Homosexualität gesprochen. Deswegen, ich bin im Thema drin.
Okay, aber du hast heute noch nicht Homologie unterrichtet.
Doch, tatsächlich. Oder? Ich bin gerade an der Schule, an der ich momentan fest angestellt bin, mache ich gerade eine Light-Version, weil es alles Schülerinnen und Schüler sind, die nicht aus Deutschland kommen. Für die wäre mein normales Programm zu kompliziert, zu schwer und deswegen arbeite ich gerade an einer Light-Version für MigrantInnen.
Aber Light-Version sprachlich,
genau, Light. Genau, inhaltlich vereinfacht, genau, ein bisschen gekürzt.
Ja. Okay, aber inhaltlich geht es
um dasselbe Thema.
Okay. Ja. Erzähl doch mal, wie dieses Fach Homologie in der Schule aussieht. Wer lädt dich ein? Sind die Schüler beteiligt? Gucken die sich das an? Ist das eine Schulstunde oder ein halbes Schuljahr lang?
Genau, also wir haben 2016 das Programm entwickelt, Homologie, und es sollte ein Schulfach sein, ein Unterrichtsfach sein über das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Und wir haben so überlegt, wie kann man das Thema so aufbereiten, dass es humorvoll, witzig ist, aber trotzdem den nötigen Ernst behält, Probleme benennt, ohne dass es nur so problemorientiert ist. Und deswegen haben wir angefangen, was könnte man in Mathe zum Beispiel machen? Da rechne ich mit den Minderheiten und davon, dass man ja ausgeht, dass bis zu 10% aller Menschen homosexuell sind. In Englisch erzähle ich über mein Coming Out. In Biologie gucken wir uns an, dass es Homosexualität in der Natur eigentlich in jeder Tierart gibt, auch bei Pflanzen. Es kommt überall vor. Also für all die Leute, die immer sagen, es ist unnatürlich, die lassen ein bisschen die Natur außen vor. Und so, so arbeite ich mich durch alle Schulfächer und erkläre quasi Homosexualität aus vielen unterschiedlichen Perspektiven. Mit Humor und trotzdem mit dem nötigen Ernst.
Und was machst du bei Sport?
Bei Sport erzähle ich von meinem Freund Bilal. Er und ich hatten nämlich tatsächlich dasselbe Problem. Wir kamen nicht über den Bock drüber. Und Bilal öffnet mir wiederum die Tür zum Thema Religion, weil Bilal kam aus der Türkei. Den gibt es auch wirklich. Der war Moslem und der war sehr interessiert oder ist bis heute sehr interessiert an dem Thema. Hat seine Religion nicht davor gestellt, sondern war immer sehr interessiert. Und mit Bilal kriege ich auch die sehr hartgesotten vor mir sitzen und eigentlich nichts mit dem Thema anfangen können. Und Bilal ist ein witziger Typ.
Und wissen die Schüler, was auf sie zukommt? Also sagt dann der Klassenlehrer heute Sonderstunde Homologie, wir begrüßen Timo Becker, oder sitzen die dann und kriegen erstmal den Mund nicht zu, weil, oh, jetzt wird über so ein Thema gesprochen? Ja,
also manche Lehrkräfte bereiten das ganz gut vor und sagen, wir müssen mit denen vorher drüber reden und schon mal so ein paar Sachen erklären. Andere sagen, wir lassen sie mal ins Messer laufen und mach du mal. Grundsätzlich braucht man auch kein Vorwissen, weil ich das relativ gut die Basics erkläre, und es ist eher wichtig, dass die Lehrkräfte dabei sind und das nachbearbeiten. Also anschließend gucken vielleicht, welche Reaktionen gibt es von Einzelnen, gibt es vielleicht selbst welche, die betroffen sind und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass da vorne so einer ganz frei davon redet. Gibt es vielleicht welche, die richtig Hass äußern und man das auch merkt. Das kommt alles vor, also die Range ist da riesig. Von daher, ja, oft wissen sie zwar, dass es um das Thema geht, aber was da kommt oder wer da kommt, da haben sie keine Ahnung und sind dann überrascht. Und diese Überraschung nutze ich natürlich, um da auch so die eine oder andere Überraschung mitzubringen in dem Programm, dass sie eben nicht wissen, okay, jetzt kommt da einer, der vielleicht noch Sozialpädagoge ist, der uns irgendwie belehren will und uns sagen will, dass Homophobie ganz schlimm ist. So komme ich ja nicht daher, sondern ich stolper da quasi rein und fahre mein Programm über alle drüber, und danach dürfen die ja noch Fragen stellen.
Und du hast gesagt, Hass, kann man das irgendwie festmachen?
Ja.
Also sind das eher Jungen oder eher Mädels, die hassen, oder bestimmter Hintergrund, oder geht es quer?
Das geht quer. Also das hätten immer gerne alle, dass ich sage, ah, die Muslime sind die Bösen in dem Spiel, oder die Jungs sind schlimmer als die Mädels. Da, ganz ehrlich, ich mache das jetzt seit 6 Jahren und ich habe schon so ziemlich alles erlebt, was man erleben kann. Es ist auch nicht nur Hass unterwegs, sondern es sind viele Fragen auch unterwegs, viele, die wirklich noch gar nichts wussten über dieses Thema, die ihre Fragen stellen, viele, die auch total supportive sind, die schon sich mit dem Thema beschäftigt haben, die es vielleicht selbst betrifft, die in ihren Klassen schon sitzen und sagen, ich bin trans oder ich bin lesbisch und geoutet. Also da gibt es eigentlich alles.
Welche Altersstufe sind die überwiegend?
Also wir sagen immer ab der 8. Klasse, da macht es am meisten Sinn, dass man das Thema wirklich ernsthaft angehen kann. Also meistens 13, 14, und die Ältesten sind oft irgendwie 11., 12. Klasse, also 17, 18. Ja.
Du hast gerade gesagt, dass sich da auch Leute outen. Ich glaube, im Nachgang gibt es doch da bestimmt auch Seelsorgegespräche oder dass Leute Fragen haben oder dich vielleicht auch danach kontaktieren.
Absolut. Also ich bin über Instagram danach auch zu erreichen. Das nutzen auch viele Jugendliche, dass sie mir anschließend noch schreiben. Und ich versuche schon immer in dieser Fragerunde auch ganz klar zu machen, dass jetzt nicht die Aufgabe von allen ist, wenn es sie betrifft, dass sie sich jetzt outen müssen. Ja, das ist ja immer die Gefahr. Da vorne steht einer, der offenbar gar kein Problem mit seiner Sexualität hat, der da aus dem Nähkästchen plaudert und total selbstbewusst da oben steht. Und das ist natürlich die Gefahr, dass jetzt Einzelne sagen, ah super, dann kann ich es jetzt auch sagen, weil es fanden ja offenbar alle toll. Und das ist immer die Gefahr. Deswegen mache ich schon immer sehr deutlich, es gibt überhaupt keinen Grund, dass eure Klasse das jetzt über euch erfährt. Werdet euch erstmal selbstsicher, überlegt euch, wem ihr es erzählen wollt. Eine beste Freundin, bester Freund, die Mutter, eine Cousine. Ja, das ist ja immer sehr unterschiedlich, ob es die Eltern sind, denen man es zuerst erzählt, oder doch die beste Freundin oder genau. Aber das ist schon eine Gefahr, die da ist, dass aus der Begeisterung raus dann alle gleich sagen, ah, wir sind doch jetzt tolerant und jetzt können es doch alle sagen. Und das will ich auf gar keinen Fall, dass daraus üble Probleme entstehen.
Du hast gesagt, dass auch die Kids zu Wort kommen, die Schüler. Das hast du mir auch mal gesagt, das ist oft das Tiefste, wenn dann die Fragen der Schüler kommen, teilweise provokant. Ja. Was kommen denn da für Fragen?
Also ich mache das schon mit wachsender Begeisterung, diese Fragerunde. Also ich mache erstmal 50 Minuten Comedy-Programm und erkläre möglichst viel. Und danach machen wir eine kurze Pause und die kriegen alle Zettel und dürfen ganz anonym Fragen aufschreiben. Und deswegen, durch diese Anonymität, steht da auch wirklich alles drauf. Also von willst du heiraten, willst du Kinder kriegen, was hat deine Mutter gesagt oder dein Vater, hast du Freunde verloren, wurdest du gemobbt, willst du, keine Ahnung. Also da ist wirklich alles dabei, auch richtige Hasskommentare. Da steht dann auch drauf irgendwie, ich sag's jetzt nicht, aber neulich war zum Beispiel, Gott wird dich richten. Oder Gott hat Adam und Eva erschaffen und nicht Hans und Paul. Ja, oder irgendwie schlimme, abfällige Kommentare, die wir sicherlich alle uns vorstellen können, steht da immer drauf. Und aber auch ernst gemeinte Sachen wie, wie kann ich es meiner Klasse erzählen? Oder wie soll ich mich outen? Oder was ist, wenn ich ein Problem habe mit Homosexuellen? Ist das schlimm? Darf ich nicht auch Schwule doof finden? Ja, und das sind Sachen, die geben mir nochmal die Möglichkeit, das nochmal auch zu erklären. Meine Lieblingsfrage ist übrigens, kommt homogenisierte Milch von schwulen Kühen?
Ist das tatsächlich?
Ja, das ist tatsächlich eine echte Frage gewesen.
Das ist ja schon Kabarett
so,
an sich.
Ja, ich fand das auch so brillant, wirklich, weil ich auch so ein Kind war. Ich habe immer vor dieser Milchtüte morgens beim Frühstück gesessen und dann stand da ultra hoch erhitzt, homogenisiert. Ich habe mir gedacht, was heißt denn da? Was ist denn homogenisiert? Ich konnte mit nichts anfangen und deswegen die Frage... finde ich brillant.
Dann noch der Hinweis, fettarme Milch macht nicht den Arm fett, wenn man davon viel trinkt. Und was ist die häufigste Frage?
Ich glaube, die häufigste Frage ist schon, willst du heiraten, willst du Kinder kriegen? Also viele solidarisieren sich im Laufe des Programms so mit mir und die sind dann auch ernsthaft interessiert. Wie geht das? Ist es leicht heute? Wird man noch diskriminiert? Ist nicht alles irgendwie auch ganz normal? Und da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Die lustigste Frage ist wahrscheinlich wirklich die nach der homogenisierten Milch. Was ist denn die irritierendste Frage? Oder hatte ich mal einer echt auf dem falschen Fuß erwischt, wo du dachtest?
Also ich muss sagen, da sind manchmal schon Fragen, die sehr in die Sexualität gehen. Also wo mich dann jemand fragt, ob ich lieber der aktive oder passive Part bin.
Also wie sieht
oder
Geschlechtsverkehr
so
aus?
So richtig, ja, genau. Und dann auch okay. Detailfragen, wo ich immer denke, boah, wo kommt denn das her? Ist das jetzt Interesse oder ist das? Also das ist dann schon irgendwie, meine Schwanzgröße wird auch gern erfragt, wo ich mir denke, das ist interessant, was hier doch die Leute interessieren. Und ich kann das natürlich humorvoll beantworten, ohne mich jetzt komplett nackt zu machen auf der Bühne.
Ja. Das ist wahrscheinlich das Anonyme und dann wollen die Leute auch nochmal provozieren oder zeigen seinen Mitschüler, guck mal, ich stelle die Frage.
Klar, und so, und absolut, das ist immer, also das die Frage nach der Schwanzgröße freue ich mich auch immer, weil dann natürlich die Gruppen wissen, wer das geschrieben hat und meine Antwort ist dann meistens, na vermutlich größer als der das hier draufgeschrieben hat. Und das führt dann manchmal zu Standing Ovations, weil, ja absolut, weil natürlich, einmal hat ein Schüler vor mir gesessen und hat gesagt, boah, der hat den mit einem Satz weggebröselt. Ja, ich sitze am längeren Hebel da oben. Also ich kann auf der Bühne alles machen und ich führe das Ganze. Und es geht mir gar nicht darum, da irgendwen bloßzustellen oder irgendwem jetzt ein Päckchen mitzugeben, sondern zu sagen, ey, wir können drüber reden und es ist gut. Und ich nehme jede Frage ernst. Also auch Fragen, über die ich mich vielleicht persönlich ärgere, weil ich einfach denke, wenn mir einer mit Gott kommt oder es ist Gott ein Greuel oder all diese Sachen, die man ja auch aus christlichen Bereichen kennt, die gibt es dann in muslimischen Bereichen genauso. Da denke ich persönlich natürlich auch, boah, ey Leute, woher kommt das? Ihr seid 14, ja? Emanzipiert euch doch von euren Eltern, wenn ihr das Geschwätz von zu Hause schon mitbringt. Ja, und da ärgere ich mich persönlich, aber ich versuche das dann wirklich auch, meine Meinung klar zu machen und darüber zu reden. Weil, egal was die Bibel oder der Koran sagt, wir müssen respektvoll miteinander umgehen. Genau. Und da müssen wir uns irgendwo begegnen, dass wir miteinander reden können. Genau, das tue ich.
Hast du den Eindruck, du bewirkst etwas mit dem Programm?
Ja, das habe ich nach jeder Aufführung, egal wie die Aufführung läuft. Es gibt manchmal Aufführungen, die laufen relativ ruhig, das Publikum bewegt sich nicht, die sind alle in Schockstarre verfallen. Es gibt manchmal aber auch das krasse Gegenteil, dass es wie abends im Kabarett ist, dass ab dem ersten Wort, was ich sage, die Leute es feiern.
Okay.
Und ich glaube, da zieht sich jeder so seinen Teil. Ich glaube, die noch nie was davon gehört haben, die haben sich mal 90 Minuten damit beschäftigt. Die richtig homophobe Tendenzen haben, auch und konnten ihre Fragen mal loswerden, weil an der Stelle Homophobie ja nicht daraus kommt, dass sie so viele Schwule kennen, die alle blöd sind, sondern daraus, dass sie keinen kennen und irgendwelchen Klischees hinterherlaufen. Mhm. Und für diejenigen, die es selbst betrifft, die haben jemanden, wo sie sehen, boah, man kann offenbar mit seiner Sexualität auch selbstbewusst umgehen, ohne jetzt da oben irgendwie in irgendwelchen Klischees zu verfallen. Ja, weil die meisten Schwulen, die wir so kennen, kommen von RTL, sitzen im Dschungelcamp und lassen ihrem Glitzer freien Lauf, was total berechtigt ist, was eine Rolle ist, was ich unglaublich amüsant finde. Aber die Realität sieht ja dann doch oft ein bisschen weniger glitzernd aus bei Homosexuellen.
Genau, der Christopher Street Day ist nicht das, was Schwulsein per se ausmacht. Genau. Und das ist nicht jeden Tag. Genau.
Also mein Leben ist, glaube ich, an vielen Stellen langweiliger als das von manch heterosexuellem Paar. Hm. Ja.
Vielleicht auch spießiger sogar,
auch
wenn man immer denkt, jeder Schwule muss.
Ganz ehrlich, wie viele Schwule und Lesben wollen heiraten, wo es viele Heterosexuelle gibt? Ich werde doch nicht heiraten, ja? Genau. Wie spießig kann man sein?
Genau.
Und Homosexuelle wollen gern die Ehe für alle haben, wollen gern die Segnung von den Kirchen haben, wo viele heterosexuelle Paare in unserem Land sagen, ey, ganz ehrlich, kirchlich heiraten brauche ich nicht.
Genau.
Und dann hat man, wie man ja bei Out in Church sieht, viele Homosexuelle, die sagen, wir wollen das gerne. Wir wollen diese Spießigkeit.
Ja. Wirst du auch bedroht?
Auf den Zetteln schon, aber da ist ja dann oft nichts dahinter. Also ich habe in meinem Leben mich noch nie wirklich bedroht gefühlt und versuche das ja auch immer mit Worten zu klären. Und da lassen sich die Jugendlichen auch immer gut drauf ein. Also mir hat da noch keiner was angedroht. Ich kriege manchmal über Instagram irgendwelche Mails von Fake-Profilen, die mir dann androhen, wenn ich das nächste Mal in die Schule komme, kriege ich irgendwie, ja, aber oft ist auch da nichts hinter. Das sind dann irgendwelche Grüppchen, die da zusammensetzen. Ich melde das den Schulen auch immer, wenn ich es zuordnen kann. Und die Schulen gehen da auch hinterher. Wir haben da auch schon zwei Fälle gehabt, die wir rausfinden und nachvollziehen konnten. Und ach, das sind dann so dumme Jungsstreichs. Und wenn sie dann vor mir stehen, trauen sie sich doch nichts live zu sagen.
Da wird dann aber die Konfrontation gesucht. Dann sagt der Schulleiter, du entschuldigst dich persönlich oder du suchst das Gespräch mit Malte.
Genau, ich hatte ein Zoom-Meeting mit einem der Schüler, die mir geschrieben haben, ich solle an AIDS sterben, doch bitte. Und da bin ich hinterhergegangen und da hatten wir ein Zoom-Meeting und dann habe ich ihn ganz klar gefragt, woher das kommt oder warum oder was er denkt, was die anderen sagen, wenn er so einen Kram schreibt. Und das finde ich, nur so kann sich ja was ändern, weil und, ganz ehrlich, mit 14 habe ich auch Blödsinn gesagt und geschrieben oder irgendwas gedroht.
Und dann war er so klein mit Hut oder hat er Ausreden gesucht oder würdest du dann sagen, echt nochmal ins Nachdenken angeregt?
Ich hoffe, es hat ihn ins Nachdenken angebracht, ins Nachdenken gebracht und er hat sich in aller Form entschuldigt und hat gesagt, dass es ihm leid tut. Das nehme ich erstmal zur Kenntnis und bin da ja auch nicht so. Also man muss ihm die Chance geben und die Lehrerin hat gleich gesagt, er darf sich nächstes Jahr nochmal angucken. Also nachsitzen in Homologie.
Du hast ja neben dem Programm Homologie auch ein Programm mit dem Titel Rent a Gay oder Gay for One Day. Was passiert bei den Programmen?
Genau, damit habe ich angefangen mit Gay for One Day. Das war die erste Idee, ein Kabarettprogramm für Erwachsene zu machen, wo es um Klischees geht, um den Leuten zu ermöglichen, mal für einen Abend nach Herzenslust schwul zu sein. Und da ging es schon eher um die Klischeenummer. Warum läuft bei Schwulen alles über die Hände und man hat das gebrochene Armgelenk? Und was hat man davon? Und da ging es darum. Und eigentlich hat sich aus diesem Programm das Schulprogramm entwickelt, dass wir gesagt haben, ja, so mit ein bisschen mehr Pädagogik in dem Ganzen und weniger Klischees kann man daraus echt ein gutes Bildungsprogramm machen, was witzig ist und was soziale Themen gut aufgreift.
Aber über schwule Lachen, ist das nicht diskriminierend?
Es ist wunderbar. Also ich darf ja drüber lachen, weil ich selbst bin und ich kenne meine Gattung. Deswegen, ich lache gerne über mich und uns. Und es ist bei mir auch eher ein Miteinanderlachen als Übereinanderlachen. Also ich lache ja auch mit denen zusammen über die Dinge, die ich mache, die bei mir schieflaufen, dass ich nicht über den Bock komme. Ja? Mhm. Und komme dann von mir auf meinen Freund Bilal, der Türke ist. Da mache ich mich auch nicht über Türken lustig, sondern erzähle von Bilal und mir, die wir nicht über diesen Bock haben. Und das ist ein dramatisches Erlebnis, was tatsächlich so passiert ist. Also da schöpfe ich aus meiner reellen Vergangenheit.
Und da kommen alle möglichen Leute zu dem Programm. Jetzt Rent a Gay zum Beispiel.
Ja, absolut.
Also,
da habe ich viele Seniorinnen und Senioren, die das mal lieben, dass einfach mal da vorne einer aus dem Nähkästchen plaudert. Okay. Und viele Homosexuelle, die ihre Freundinnen und Freunde mitbringen oder mal mit ihrer Familie, die vielleicht ein bisschen konservativer ist und denen das mal zeigen und genau.
Aber da gibt es am Ende keine Fragerunde.
Nein, das ist auch einfach nur Spaß und auch an vielen Stellen richtiger Blödsinn.
Ja. Ich habe das Programm auch schon gesehen, also es ist wirklich gut. Ich finde auch, was du geschrieben hast, schwule Minderheit oder Wirtschaftsfaktor oder am Ende, ja?
Ja, absolut. Das ist ja, also ich meine, Homosexuelle sind eine Zielgruppe mit Potenzial für die Wirtschaft. Stand im Handelsblatt, riesiger Artikel, dass wohl Schwule insgesamt und Lesben mehr Geld ausgeben, weil sie ja irgendwie Double Income, No Kids und deswegen schon für die Wirtschaft ganz spannend sind. Und daraus habe ich ein Programm gemacht.
Oder in dem einen hast du geschrieben, finde ich auch super, das Programm macht garantiert nicht schwul.
Ja, das war das erste Programm, da wollten wir ganz klar mal, aber wer weiß, vielleicht hat es den einen oder anderen inspiriert.
Und jetzt mal die Kurve zum Ernsten, also ich kenne Menschen, die sagen, ich habe nichts gegen Schwule, aber mein Lehrer soll bitte nicht schwul sein, mein Klassenlehrer, weil nachher wird mein Sohn noch schwul, wo man ja auch eigentlich den Kopf schüttelt. Also du bist ja auch von deinem schwulen Vater und deiner lesbischen Mutter geprägt worden,
wie wir alle.
Dahin gedrängt worden, was du jetzt, also
genau. Man wird ja immer so, wie die Eltern sind. Das kennt
genau,
man ja. Man
genau.
Ist ja quasi, nein, totaler Blödsinn. Aber das begegnet einem immer wieder. Ich weiß auch, als ich in der Andreasgemeinde angefangen habe, im Kinderbereich zu arbeiten, da war schon erstmal die Frage, wie sagen wir es denn jetzt? Und da hat auch, glaube ich, der KV damals drüber geredet, wie ist denn das jetzt und wie steht der KV denn dazu, wenn das jetzt kommt? Weil ich auch mit Kindern dann arbeite und Homosexuelle und Kinder, da weiß man ja dann auch nicht. Die Andreasgemeinde hat das sehr liberal und toll dann auch vertreten. Aber das war schon hier und da so eine Frage, die aufploppte, wo ich dachte, spannend. Ja,
ja, aber wo kommen denn solche komischen Ansichten, so Halbwahrheiten her? Also das.
Ja, ich glaube, an vielen Stellen fehlende Aufklärung. Ich glaube, Leute denken oder haben gedacht, irgendwie Schwule und Pädophilie hängt zusammen irgendwie, gerade ja, in der katholischen Kirche hat man da ja auch diese Überschneidungen, die dann gerne mal eingeworfen werden. Meine Mutter hat das auch gesagt, als ich mich geoutet habe, hat sie gesagt, ja, aber du arbeitest doch mit Kindern. Ja, wo ist das Problem? Ja, und also ich glaube, das kommt daher, dass viele Leute eben diese Klischees im Kopf haben, diese Bilder von als Schwuler steht man nicht nur auf Männer, sondern auch noch auf Kinder und wahrscheinlich auch auf Tiere. Fragen die Jugendlichen übrigens auch, ob ich auch auf Tiere stehe. Was, also, und da muss man sagen, deswegen braucht es Aufklärung, auch heute noch, weil das sind durchaus noch Sachen, die heute auch noch durch unsere Gesellschaft geistern.
Apropos komische Ansichten, da sind wir schon mittendrin in der Kirche. Ja, solche, du hast das erwähnt, dass Homosexualität und Pädophilie oft zusammen gedacht wird. Wie hast du das empfunden, dieses Outing dieser 125 Menschen, die ja auch mit Bild, die wirklich in die Öffentlichkeit gegangen sind und ja nicht kokettieren mit dem, dass sie ihren Job verlieren, sondern das ist ja wirklich real. Das gibt's ja tausendfach in der Geschichte, dass Leute, weil sie gesagt haben, ich lebe mit einem Mann zusammen, ich lebe mit einer Frau zusammen, aus der Kirche rausgeworfen wurden.
Ja, also ich habe den Beitrag in der Mediathek gesehen und ich war zwischen absoluter Bewunderung für diese Leute und blankem Entsetzen über diese Schicksale, was diese Leute mitgemacht haben. Und trotzdem fand ich so bewundernswert oder erstaunlich, wie diese Leute über die Kirche gesprochen haben. Also wie wichtig denen dieses Thema nach wie vor ist. Ganz ehrlich, bei manchen der Geschichten hätte ich gesagt, Kirche, fahr in die Hölle. Ja, Kirche, Gott kann es überhaupt nicht geben. Wenn das Kirche, wenn das Gott, wenn das Glaube ist oder Religion, ohne mich, ganz ehrlich, bei manchen der Geschichten. Und das fand ich so stark, dass dieser Beitrag überhaupt nicht die Kirche irgendwo in eine Ecke gestellt hat oder irgendwie schlecht gemacht hat, sondern dass diese Leute so liebevoll, so positiv über die Kirche, über ihren Glauben, über ihre Religion gesprochen haben und trotzdem ganz klar die Probleme benannt haben, was ihnen widerfährt. Ganz sachlich und ernst und gefühlvoll, emotional das benannt haben und auch das, was sie wollen, dass sie nicht irgendwie, es ihnen nicht darum geht, nackt und mit Regenbogenflaggen durch ihre Kirche zu laufen, was ja viele dann immer denken, wenn sie den CSD sehen, den Christopher Street Day, sondern dass es diesen Leuten darum geht, akzeptiert, anerkannt zu werden und nicht ständig von der Kirche gezwungen werden zu lügen. Also die Kirche produziert Lügner an der Stelle, die das überhaupt nicht wollen, dass diese beiden Frauen irgendwie zur Beerdigung der Mutter gehen müssen und die eine muss ganz hinten in der letzten Reihe sitzen, während ihre Partnerin vorne die Mutter beweint und es darf keiner wissen, dass die Partnerin zwei alte oder ältere Damen oder die eine, die das, die in richtiger Angst war, dass ihre Rente nachträglich von der Kirche abgesägt wird, wenn rauskommt, dass sie jetzt mit ihrer Partnerin öffentlich ihre Sexualität auch lebt mit 70 Jahren. Das fand ich wirklich erschreckend.
Ich fand auch sehr beeindruckend, diese große Liebe Gott und auch der Institution Kirche gegenüber, die so unfair mit ihnen umgeht. Also wirklich dieses Heimlichtuerei. Wir tolerieren es, wenn du nicht darüber sprichst.
Ja.
Und sobald es öffentlich wird, sind ganz harte Konsequenzen da. Und dann wird ja nicht nur das Menschsein abgesprochen, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung, sondern auch dein Glaube ist plötzlich nicht in Ordnung. Und all das, was du gearbeitet, getan hast, bewirkt hast, ist jetzt wie weggewischt.
Ja.
Und das Schlimme ist, also ich kenne solche Menschen, wir wissen auch aus dem Vorgespräch, du kennst auch solche Menschen, die das wirklich erlebt haben innerhalb der Kirche.
Absolut. Also, unzählige. Und, ja. Und wenn man sich die Kommentare jetzt auf den Social-Media-Plattformen anguckt, unter dem Beitrag, oder ich habe auch neulich schon mal eine Diskussion von der katholischen Kirche gemacht zu dem Thema, die Kommentare zu diesen Beiträgen zeigen, ja, es ist nicht nur die Kirche ganz oben, sondern es ist auch in unserer Gesellschaft noch dieser Hass da, diese Abfälligkeiten, dieser blanke Hass gegenüber queeren Menschen, schwulen, lesbischen, transidenten Menschen. Ich bin manchmal schockiert, wie blank der Hass liegt von Leuten, die sagen, sie sind Katholiken, Evangelen, was auch immer, was sie, also, ja.
Aber wo kommt das her? Also ich habe auch in der Vorbereitung gedacht, früher, als ich in der Grundschule war, vor 30 Jahren, war schwule Sau noch ein Schimpfwort. Aber bei meinen Kindern ist das nicht mehr so. Auch im Fußballstadion hat man das vor 20 Jahren immer gehört. Heute ist es hochgradig peinlich. Und trotzdem zeigen ja Untersuchungen, dass die Ablehnung, auch die Gewalt, der Hass wirklich zugenommen hat.
Ja, und es ist bis heute das beliebteste Schimpfwort. Also Schwuchtel und schwule Sau sind bis heute auch vielleicht jetzt nicht an den Schulen.
Ja, vielleicht lebe ich auch in der Blase.
Ja, das aber sein, das ist schon durchaus so. Ich glaube, dass sich viele, die jetzt vielleicht aufgeklärt sind, die persönlich kein Problem damit haben, vielleicht auch nicht so viele queere Menschen in ihrem Bekanntenkreis haben, dass die sagen, ey, wir sind doch soweit, 2022, die Gesetze sind ja jetzt einigermaßen so, dass man sagen kann, ach, ist doch viel erreicht. Ich werde auch oft gefragt, was wollt ihr denn eigentlich noch?
Ihr habt schon so viel bekommen, jetzt wollt ihr noch mehr.
Ja, ja, nicht, dass ihr noch mehr kriegt als heterosexuelle Paare. Ja, dass es irgendwie noch kippt und man als Hetero sich schämen muss. Ja, das gibt tatsächlich Leute, die das fragen. Mhm. Und an der Stelle muss man ja auch aufpassen, nicht nur, dass man immer mehr Rechte kriegt, sondern dass man auch die Rechte, die man jetzt sich erkämpft hat, ein Stück weit verteidigt. Man sieht das in Polen, in Ungarn, wo es gerade wieder die Rolle rückwärts gibt. Das sind ja keine Rechte, die schon so in Stein gemeißelt wären, dass sie todsicher wären.
Ja,
in
oder
Deutschland
auch
darf man seit 3 Jahren offiziell heiraten und es auch Ehen nennen. Kinder adoptieren war bis 2018 für homosexuelle Paare unmöglich.
Ja, auch das füreinander sorgen, weil wenn du keine Ehe hast und trotzdem 20 Jahre zusammenlebst und der eine ein Pflegefall wird oder stirbt, dann kriegt man das Erbe unter Umständen eben nicht.
Genau.
Weil man den Trauschein nicht hat. Aber
vorher.
Genau, ja, genau, genau. Also das sind ja auch einfach solche Faktoren der Gleichberechtigung.
Ja.
Ja, und in der Kirche, wir haben es ja schon genannt, ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ich benutze jetzt mal bewusst das Wort Verteufelung von Homosexualität.
Ja.
Nicht flächendeckend und überall, aber es gibt schon kirchliche Kreisen, Kirchen, Gemeinden, wo das wirklich eine Verteufelung ist.
Ja, ich glaube auch, weil du eben die Frage stellst, woher kommt das eigentlich? Ich glaube, dass es in solchen Gemeinschaften, in Gruppen, egal ob das religiöse oder andere Gruppen sind, ich glaube, es ist immer für Gruppen total wichtig, dass man sich von irgendwas abgrenzen kann. Mhm. Wenn ich weiß, ich bin katholisch, dann weiß ich auch, wer schlechter ist als ich. Also ich weiß, ich bin der bessere Teil der Gesellschaft.
Mhm.
Und das ist irgendwie, Homosexualität ist immer noch, ja, für viele Leute, glaube ich, da ist irgendwas falsch. Ja, es gibt auch durchaus noch Leute, die das als Krankheit sehen, die das als psychische Störung sehen. Ja, jetzt ist das vielleicht, akzeptiert man Homosexuelle jetzt schon eher, aber Leute, die trans sind, ja, die sind für viele Leute nur gestört. Ja, entscheid dich halt, Mann oder Frau.
Mhm.
Und noch schlimmer wird es dann, glaube ich, bei Leuten, die sagen, ich bin gar kein Geschlecht, ich bin non-binär.
Ja.
Ja, also divers, was man ja jetzt Gott sei Dank überall ankreuzen kann, auch beim Ausweis oder beim Vorstellungsgespräch im Lebenslauf sagen kann. Aber ich glaube, das ist für viele Leute, die damit jetzt keine Berührungspunkte haben, einfach abnorm. Und das ist erschreckend. Ich finde es erschreckend, dass viele Leute sich da so total sperren und sagen, nur weil sie persönlich vielleicht keinen kennen, das gibt's nicht, das ist krank, das ist und wenn das dann Christen auch noch sagen, finde ich es noch mal schlimmer, weil ich finde, da lehrt die Bibel echt was anderes. Ich finde, man muss den Leuten viel mehr zuhören. Ja? Es gibt durchaus Dinge, die teile ich auch nicht. Oder da denke ich, oh, das brauche ich jetzt nicht. Ja? Aber das hindert mich doch nicht, den Leuten zuzuhören, zu sagen, wie ist denn das dann? Ja? Und ich glaube, das haben wir vielleicht ein bisschen verlernt, dass man mit Leuten redet und mal Leuten zuhört. Man will immer so schnell eine Meinung haben, eine eigene. Das ist man ja auch so gefragt durch Social Media. Ich glaube, man muss immer eine eigene Meinung. Man wird ja auch ständig gebeten, irgendwo zu kommentieren. Das heißt, wir brauchen ganz viel Meinung und möglichst wenig Wissen.
Genau.
Weil Wissen ist immer anstrengend. Da muss man vielleicht auch sich nochmal, seine Meinung, Haltung verändern und so. Das ist ja auch immer unkompliziert. Ja, geht ja mit der gendergerechten Sprache, ist das ja gerade ein Riesenthema. ich hatte damit auch meine Probleme an. Ich dachte, boah, ey, das ist ja kompliziert, SchülerInnen. Ja, aber je mehr man das praktiziert, je mehr man sich einfach mal darauf einlässt, umso leichter wird es. Ja, ist sogar eigentlich SchülerInnen zu sagen, ist viel leichter als zu sagen Schülerinnen und Schüler. Ja, viel kürzer, viel leichter. Eigentlich, man muss es halt mal von einer anderen Position betrachten. Ja.
Nochmal zurück zur Kirche. Du sagtest, die Bibel lehrt ja auch was ganz anderes. Was würdest du so einem sagen? Gibt ja mal diese 5 Bibelstellen, die dann rauf und runter gebetet werden und da steht's doch.
Ja. Ich glaube, es ist die Alrun Kopelke, die immer sagt an der Stelle, ich halte mich da ganz an das, was Jesus über Homosexuelle gesagt hat.
Nämlich nichts.
Nämlich nichts, genau. Und das finde ich schon mal eine ganz schöne Ausgangsposition, weil es ihm offenbar nicht so wichtig ist, dass er jetzt irgendwie Gesetze gegen Homosexuelle gemacht hat. Das finde ich schon mal einen ganz guten ersten Ansatz und den kann man ja weiterdenken, weil es gibt natürlich, wenn man sich damit beschäftigt und die Bibel ein bisschen in den Kontext bringt, irgendwie kann man diese 8 Stellen oder 5 Stellen, die es über Homosexualität gibt, relativ gut zuordnen und man kann relativ genau sagen, es handelt es sich vermutlich nicht um 2 Männer, die gesagt haben, Leute, wir würden gern heiraten und ein Kind adoptieren, sondern es ging gesellschaftlich um ganz andere Dinge. Auch im alten Griechenland gab es Homosexualität, was ja gern mit dieser Knabenliebe zu tun hat. Und da vermischt sich einiges. Und wenn ich einmal nur diese Stelle nehme, wo es steht, ist Gott ein Greuel und mir die rauspicke, weil die ist ja so toll, die benennt es ja endlich mal, dann ignoriere ich halt den Kontext, in dem die Stelle steht, dass da auch drumherum steht, dass Schweinefleisch nicht erwünscht ist, dass die Frau am besten auch nicht reden soll und Meeresfrüchte und alles. Ja. Ich denke immer, wenn man die Bibel ernst nimmt, dann doch bitte ganz. Also dann kann man ja immer noch sagen, dann sei dir doch ganz treu und versuch mal, ob du die anderen Sachen auch hinkriegst. Und dann können wir nochmal reden. Aber sich da eine Sache, die ich gerade mal brauche, rauszunehmen, das finde ich eher sehr arm.
Aber vielleicht kommt daher auch dieser Zusammenhang zwischen Homosexualität und Pädophilie, weil das ist ja in der Bibel auch miteinander verbunden, diese Knabenliebe. Deshalb sagt man mit einer verantwortungsvollen gleichgeschlechtlichen Beziehungen auf Augenhöhe, die auf ein Leben lang ausgelegt ist, haben diese Bibelstellen gar nichts zu tun, sondern Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch.
Ja, absolut.
Vielleicht. Ja. Mal was Positives. Wir arbeiten ja in der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Die ist ja wirklich sehr, sehr weit, was das betrifft. Die war einer der ersten Kirche, ich glaube sogar die erste Kirche, die die Gleichberechtigung von queeren Menschen wirklich auch in ihre Verfassung, in ihr Kirchengesetz reingeschrieben haben. Und schwule, lesbische Pfarrer dürfen bei uns Pfarrer sein. Menschen dürfen Pfarrer sein, die dürfen auch im Pfarrhaus leben und erfahren keine Diskriminierung. Also da gibt es auch positive Beispiele innerhalb der Kirchenlandschaft.
Wobei es auch da je nach Region natürlich auch ein bisschen länger dauert oder auch das nach wie vor, glaube ich, noch nicht so ganz akzeptiert. Ich glaube, die EKN hat sich da ein bisschen leichter gemacht und hat gesagt, ja, die Gemeinden müssen das dann entscheiden oder der KV oder so. Also ich weiß, aus der Gegend, aus der ich komme, aus Herborn, da war das lange Zeit noch schwierig, als man hier vielleicht schon gesegnet hat oder hier in rund um Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet deutlich weiter war. Da weiß ich, hat Herborn Unterschriften dagegen gesammelt.
Aber meines Wissens nach ist das geändert worden. Das war immer eine Gewissensfrage. Also wenn der Kirchenvorstand oder der Pfarrer, die Pfarrerin sagen, ich kann das nicht aus meiner Theologie oder von meinem Gewissen her, dann könnte man das ablehnen. Aber ich glaube, es wurde jetzt geändert, dass Homosexuelle, die gesegnet und verheiratet werden wollen, das auch machen. Dann und da bindet sich auch der Sack ein bisschen zu, weil du ja gesagt hast, es gibt so viele, die das wollen, da könnte auch die Kirche dankbar sein, dass Menschen noch den Segen Gottes und den Segen der Kirche haben wollen und nicht sagen, ach, ich mache eine schöne standesamtliche Trauung und mit dem Laden möchte ich nichts zu tun haben.
Absolut. Also ich finde, die Kirche sollte gerade eher nach Wegen suchen, wie man Leute auch wieder in die Kirche holen kann und wie man die Kirche öffnet, gerade für Menschen, die sie wirklich suchen. Ja? Und nicht noch denen, die gern rein wollen, während ganz viele raus wollen. Man hat es ja gerade in der katholischen Kirche wieder gesehen, nach dem Beitrag sind die Kirchenaustritte nochmal gerade in Deutschland rasant nach oben gegangen. Und wenn dann Leute schon die Kirche suchen und dann die Kirche aufgrund der Sexualität die Tür zumacht, dann ist der Kirche auch nicht mehr zu helfen auf Dauer.
Ja, und es gibt eben auch, finde ich, biblisch-theologisch kein Argument, diese Menschen auszuschließen. Also das hatten wir ja vorhin gesagt, mit dem dann eine Bibelstelle zu nehmen und zu sagen, die interpretiere ich jetzt so und schließe daraus eine Diskriminierung Was ist das höchste Gebot? Zu lieben. Und das Schriftverständnis ist nicht, meins zumindest, die Bibel wörtlich zu nehmen, sondern auch zu gucken, es ist Gottes Wort von Menschen verfasst in Menschenwort. Und dann muss man kulturell gucken, welche Zeit hat auch diesen Vers produziert, in welchem Kontext, warum, was ist damit eigentlich gemeint und nicht buchstabengetreu irgendwelche Bibelverse zu nehmen.
Ja. Und die Kirche hat ja eine gesellschaftliche Aufgabe und an der Stelle könnte die Kirche einfach so ein gutes Zeichen setzen. Ich finde, in der Flüchtlingskrise hat sich die Kirche so gut dargestellt, was humanitäre Hilfen anging und sowas. Und an so einer Stelle, wo es darum geht, dass Leute ausgegrenzt, fertig gemacht, gehasst werden, da könnte die Kirche auch wieder ein ganz klares Zeichen setzen. Weil um was geht's hier eigentlich? Mhm. Dass man Leuten verbieten will, irgendwie an Gott zu glauben, kann sie eh keinen aufhalten. Ja, und Leute auszugrenzen deswegen.
Das heißt, wie lange wirst du noch dein Homologie-Programm, dein Rent-a-Gay-Programm machen müssen, dass die Gesellschaft, die Menschen in diesem Land, was ja als so tolerant gilt, wirklich tolerant sind?
Schätzt du? Ich vermute mal, es wird noch eine ganze Weile dauern und ich werde das nicht alleine schaffen. Und es gibt ja viele tolle andere Projekte, die da ähnlich was machen. Ich glaube, wir müssen immer und immer wieder in allen Bereichen darüber sprechen. Ich glaube, ich werde irgendwann nicht mehr mit der Basecap durch die Schulen laufen. Irgendwann ist das Thema durch. Aber dann macht es vielleicht jemand anders und es gibt andere tolle Projekte. Sowas kann ja auch inspirieren und Leute beflügeln, das weiterzugeben. Und ja, mein Wunsch ist natürlich irgendwie, dass ich schon lange einen anderen Job hätte machen können und dass man es einfach nicht mehr braucht. Habe ich am Anfang so gedacht, vielleicht wird das ja in den nächsten Jahren besser und dann kann ich mir super einen neuen Job suchen. Mein Gefühl ist eher, auch nach Corona ist viel liegen geblieben und Homophobie, Hass, Ausgrenzung, LGBT-Feindlichkeit sind eher wieder an der Tagesordnung. Auch wenn Jugendliche mit dem Thema eigentlich über Social Media durchgehend beschallt werden, ist es doch was anderes, wenn man mal ernsthaft drüber spricht. Ja.
Ich finde immer, so ein Toleranzgradmesser auch für einen selbst ist, ja, ich habe schwule Freunde, ich habe lesbische Freunde, ich akzeptiere das, aber was wäre, wenn mein Kind schwul ist? Mhm. Und wenn ich dann ins Grübeln komme und sage, das wünsche ich mir eigentlich nicht, dann ist es mit der Toleranz doch noch nicht so weit und mit dem Verständnis.
Ja.
Und was du auch sagst, ich glaube, Begegnung ist wichtig. Nicht von Klischees sich leiten lassen und vom Hörensagen, sondern sprich mit Menschen, höre ihre Meinung, erlebe die mal und dann musst du dich auch mal hinterfragen.
Ja, und ich glaube, das müssen wir wirklich auch wieder lernen, das mehr zu praktizieren, nicht nur bezogen auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Ich glaube, das muss man in vielen Bereichen wieder lernen, weil man über Social Media ja das Gefühl hat, man ist ständig im Kontakt mit Leuten, aber man ist halt dummerweise immer nur im Kontakt mit Leuten, die dieselbe Meinung haben wie ich. Mhm. Ich glaube, das müssen wir viel mehr lernen, dass man sich wieder bewusst mit Leuten verabredet, die vielleicht ein bisschen anders sind, die einen anderen kulturellen Herkunft haben, eine andere Sexualität, vielleicht irgendwie auch mal eine andere Meinung. Ich diskutiere gerne immer auch mit Leuten. Also ich bin da... Ich finde es total gut. Nur so kommt man ja auch weiter, weil man kann ja auch selbst so eine total irrsinnige Meinung haben und man merkt es nicht mal. Das merkt man erst, wenn man sich mit Leuten daran misst und unterhält. Und das sollten wir wieder viel öfter machen.
Ja. Und auch mit Blick auf den Glauben, muss ich jetzt als Pfarrer sagen. Wenn Leute sagen, ich stehe fest im Glauben, dann sage ich immer, oh Gott, ich hoffe, dass ich nicht fest im Glauben stehe, sondern Glauben ist Bewegung, ist Veränderung. Und Gott sei Dank glaube ich nicht mehr wie als Fünfjähriger. Und ich vermute, dass ich in 15 Jahren und hoffe, auch ein bisschen anders glaube als heute, weil mein Horizont sich erweitert hat, ich tiefer geworden bin, auch weiser geworden bin und.
Ja, in meinem Weihnachtsprogramm in Pink Up My Christmas gebe ich den Leuten quasi die letzte Aufgabe am Ende des Programms, in diesem Jahr zum Weihnachtsfest 4 Menschen einzuladen, die sie vielleicht nicht in ihrem Bekanntenkreis haben. Darunter meine Empfehlung ist ein Flüchtling, eine Lesbe, ein Veganer und ein AfD-Politiker. Und ich finde, das ist eine so spannende Mischung, wenn man die mal zusammen an einen Tisch bringt und dann drei Nüsse für Aschenbrödel anmacht, dann können sich alle irgendwo in der Mitte treffen mit ihren Vorurteilen und ihrem Hass gegenüber den anderen. Und ich finde, solche Bilder machen Spaß, irgendwie drüber nachzudenken. Genau. Ja? Dass man nicht immer nur den anderen verurteilt, weil er irgendwie eine gegensätzliche Meinung oder ein anderes Geschlecht oder so hat, sondern einfach mal ins Gespräch kommt.
Wäre ein explosives Weihnachten. Ja.
Das auf alle Fälle. Weihnachten ist ja generell explosiv. Genau, also ich meine, da kann ja jeder seine eigene Geschichte erzählen. Und da braucht man weder einen Veganer noch einen AfD-Politiker.
Genau, da reicht manchmal die politische Verwandtschaft. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch, dass wir gelacht haben und dieses Thema jetzt nicht nur tief theologisch, wissenschaftlich betrachtet haben, dass du uns Anteil hast haben lassen an deinen Erfahrungen. Und die letzten Worte gelten dir. Was willst du uns noch mitgeben?
Ich möchte euch mitgeben, geht raus, hört einander zu und macht neue Erfahrungen. Ich glaube, das ist das, was uns weiterbringt. Und wenn das Ganze mit einem Lächeln auf den Lippen passiert, dann verändert das ganz langsam die Gesellschaft, die Kirche und uns persönlich.
Vielen Dank, lieber Malte Anders, lieber Timo. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Der nächste Go Special Talk ist für alle, die irgendwann mal sterben müssen und wissen wollen, welche Abenteuer danach wohl auf sie warten. Kommt nach dem Tod tatsächlich noch was? Reitet man mit Manitou durch die ewigen Jagdgründe? Wartet man auf die Wiedergeburt? Macht man einen Ausflug zur Insel der Seligen? Kommt man in den Himmel? Braucht es die Hölle? Oder ist einfach Schluss, Punkt, finito? Wie sieht das Jenseits aus und hat es Auswirkungen auf das Diesseits? Was darf man auf keinen Fall nach dem Tod verpassen? Damit setzt sich der Theologe und Kabarettist, mein Kollege Fabian Vogt, im nächsten Go Special Talk auseinander. Es wird scharfsinnig, hintergründig und humorvoll. Anfang April bei allen Podcast-Anbietern. Der Go Special Talk mit Fabian Vogt als Gast. Bis dahin, passt auf euch auf. Herzlichst, euer Carsten.